NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
4. Juni 1975. Der Todestag der Sopranistin Frida Leider.
Wunde eigentlich nicht zur Disposition.
Ich bin die Sängerin Frida Leider und bin am 18.04.1888 in Berlin-Norden geboren, am Arkona-Platz. Meine Eltern.
Ich hörte eine Sendung im Radio beim Autofahren und ich war sofort fasziniert. Diese Stimme von Frida Leider, die erzählte mir, was da alles in ihrem Leben geschehen war. Und zwischendurch hörte ich ihre wunderschöne Gesangsstimme mit einigen Arien und ich war sofort gepackt.
...1928 entstand diese Schellackplatte mit dem Schluss von Richard Wagners Götterdämmerung. Über dem fantastischen Orchester der Berliner Staatsoper schwebt scheinbar mühelos der Sopran von Frida Leider. Eine leuchtende und bewegliche, nie massige Stimme, freiströmend und sinnlich. Obwohl hohe Soprane in historischen Aufnahmen eher unvorteilhaft klingen, horchte die Musikwissenschaftlerin Eva Rieger sofort auf, als sie diese Stimme zum ersten Mal im Radio hörte.
Wie sanft sie die Übergänge gestaltet, wie intensiv sie die Phrasen auch singt, ohne zu forcieren, das ist einfach großartig, wenn man zuhört.
Die Kunst der feinen Übergänge hat Frida Leider bei Giuseppe Verdi bewiesen. Sie hat die großen Leidensgestalten in den Opern von Mozart verkörpert. Und selbst Giacomo Puccini, der bei dieser Aufnahme aus dem Jahr 1921 noch lebte, hätte diese innige Gestaltung seiner Tosca berührt. Frida Leiders musikalische Spannbreite war enorm. Ihr Schicksalskomponist aber war und blieb Richard Wagner. Eine Wagner-Rolle stand am Anfang ihrer Karriere. Mit den großen, dramatischen Wagner-Partien wurde sie in der ganzen Welt bejubelt. Bis 1938 war sie der Star bei den Bayreuther Festspielen. Auch nach dem Ende ihrer Laufbahn erinnerte sie sich in einem musikalischen Selbstporträt im Radio daran,
dass ich mich ganz und gar zu Richard Wagner und zur Interpretation seiner Frauengestalten hingezogen fühlte. Und es reizte mich kolossal, in die Wagnersche Welt hineinzutauchen. Es war aber auch ein langer und mühevoller Weg.
Was sie aber in ihrem Rundfunkinterview von 1961 nicht erwähnt, war der fatale Nimbus, der bis heute an Wagners Musik klebt, die politische Vereinnahmung des Komponisten durch die Nationalsozialisten. Ihr fiel die Sängerin am Ende selbst zum Opfer. Eva Rieger hat dieses Kapitel in ihrem Buch über Frida Leider noch einmal gründlich recherchiert.
Sie glaubte, Politik und Kunst trennen zu können und hielt sich dann aus der Politik heraus. Und das war eigentlich ein fataler Fehler, denn Politik ließ sich ja in der NS-Zeit nicht von der Kunst trennen.
Musik.
Berlin natürlich war der rote Faden, der durch mein ganzes Leben lief. In herrlichen Zeiten und auch in schlechten Zeiten. Und ich werde diese Stadt immer lieben.
1888, 5 Jahre nach Richard Wagners Tod, wurde Frieda Leider nahe der Zionskirche in Berlin-Mitte geboren. Ihre Eltern waren einfache Leute aus der Lausitz und aus der Uckermark. Der boomende Arbeitsmarkt hatte sie in die junge Reichshauptstadt gelockt. Der Selbstmord des Vaters beendete abrupt ihre Kindheit. Jetzt war es Friedas Aufgabe, Geld zu verdienen.
Ich kam sehr früh schon als junges Mädchen zur Darmstädter Bank, wo ich zu den ersten Damen gehörte, die eingestellt wurden, etwas zum Entsetzen der vielen Herren, die dort beschäftigt waren. Den Typ der berufstätigen Frauen gab es seinerzeit noch nicht. Jedenfalls gehörte ich zu den ersten, die auch ihren Beruf wirklich voll ausfüllten.
Die Musik war für die knappe Freizeit reserviert. Frieda Leider nahm Gesangsunterricht und bewunderte die Stars der Berliner Hofoper. Emmy Destin, die erste Salome im Skandalstück von Richard Strauss oder die schöne Amerikanerin Geraldine Farrar.
Jedenfalls bekam ich damals einen Begriff davon, was eine gefeierte Primadonna ist. Ich sah mich schließlich im Geist auch einmal da oben.
Der Weg nach oben war steinig, denn anders als heute wurden Talente nicht gleich zu Stars aufgebaut. Der Opernbetrieb war ein Haifischbecken, in dem allmächtige Agenten und gottähnliche Intendanten das Sagen hatten. Neben einer passablen Stimme mussten junge Sängerinnen ihre eigene Perücke und Schminke mitbringen. Im Kriegsjahr 1915 bekam Frieda Leider am Theater in Halle ihre erste Rolle, natürlich in einer Oper von Richard Wagner.
Meine erste Partie war die Venus in Tannhäuser. Ich habe erst später gewusst, wie schwer sie ist. Ich war auch nicht richtig geschminkt, ich hatte auch davon keine Ahnung. Also ich war der Elefant im Porzellanladen gewesen.
Die Autogrammkarten zeigen Frieda Leider in den altmodischen Kostümen der Zeit. Als Brünnhilde mit Schild und Flügelhelm, als Gräfin mit Schönheitspflaster oder Mona Lisa mit leicht gequältem Lächeln. In den Opernhäusern von Rostock, Königsberg und Hamburg zahlte sie Lehrgeld, bis sie 1923 ihr Traumziel erreicht hatte, die Berliner Staatsoper. Unter dem neuen Chefdirigenten, dem grandiosen und eigensinnigen Österreicher Erich Kleiber, sang sie eine ihrer Paraderollen, die Leonore aus Ludwig van Beethovens Fidelio. Ein Beispiel für die technische Brillanz und umwerfende Attacke ihrer Stimme. Auch als sie einmal vor Heiserkeit kaum singen konnte, wusste der Chef ein Mittel.
Kleiber steckt den Kopf durch die Tür, wirft mir eine saure Gurke auf das Bett und ruft, "Das müssen's essen, da wird's schon gehen."
Sofort wurde Kleiber ihr Herzensmusiker. Ein Titel, den er sich allerdings bald mit 2 anderen teilen musste. Einer war der dänische Tenor Lauritz Melchior, ihr Lieblingspartner bei Wagner und eine markante Erscheinung auf der Bühne im buchstäblichen Sinne.
Denn er war von einem riesigen Ausmaß und von einer geradezu unerschöpflichen Kraft in seiner Stimme. Müdigkeit kannte er überhaupt nicht.
Der dritte wichtige Mann in ihrem Leben stammte aus einer jüdischen Wiener Familie und war als Konzertmeister in Berlin und Bayreuth der Liebling der Dirigenten, Eva Rieger.
In Berlin lernte sie dann auch ihren Ehemann Rudolf Demann kennen, der war erster Geiger in diesem vorzüglichen Orchester.
Für seine Frau gab Demann seine Musikerkarriere auf und wurde ihr Agent und Begleiter auf Reisen. Bayreuth, London, Mailand, Chicago, New York, Buenos Aires. Das waren die Ziele einer ruhelosen, globalen Karriere im Zeitalter der Eisenbahn und der Ozeandampfer. Anfang 1933 scheiterte die Weimarer Republik. Der glühende Wagnerianer Adolf Hitler wurde Reichskanzler und kaperte sofort die Bayreuther Festspiele für seine politischen Zwecke.
Und der hat natürlich dafür gesorgt, dass Geld keine Rolle spielte. Und es waren die besten Sänger und Sängerinnen, die engagiert wurden, die besten Bühnenbildner und Regisseure, die besten Dirigenten, Furtwängler, Toscanini und so weiter. Und das war natürlich ein Umfeld, wo Frieda Leider sich entfalten konnte wie sonst nicht.
Obwohl das Gerücht umging, dass Frieda Leider Jüdin sei, wurde sie von Hitler persönlich geschützt und war bis 1938 in Bayreuth die unangefochtene Isolde und Brünnhilde. Mit den verschärften Rassegesetzen aber wurde ihr jüdischer Ehemann zum Problem.
Und obwohl sie zu Göring hinging und zu anderen Nazi-Größen und um eine Ausnahmegenehmigung für ihn bat, musste er als österreichischer Staatsbürger nach dem Einmarsch der Deutschen in Österreich fliehen.
Nach der Pogromnacht im November 1938 emigrierte Rudolf Demann in die Schweiz. Frieda Leider blieb in Deutschland, wohl auch um ihre Mutter zu schützen. Aber es half nichts. In Bayreuth hatte der künstlerische Leiter Heinz Tietjen schon ihre Ablösung betrieben. Ein paar Jahre stand sie noch in Berlin auf der Bühne. Dann versuchte sie eine Karriere als Liedsängerin und machte kurz vor Kriegsende ihre letzten Aufnahmen mit dem Klavierbegleiter Michael Raucheisen. Aber auch nach 1945 war Frieda Leider nicht vergessen. Sie führte recht erfolgreich Regie, leitete an der Berliner Staatsoper, die jetzt im sowjetischen Sektor lag, ein Opernstudio und bekam eine Gesangsprofessur in West-Berlin, wobei zuerst mehr seelischer Zuspruch als Stimmtechnik gefordert war.
Meine pädagogische Tätigkeit an der Hochschule war zu Anfang nicht ganz einfach, denn wir hatten es mit Schülern zu tun, die außerordentlich belastet durch den Krieg waren.
Am Ende überlebte sie ihren Mann, der aus der Schweiz zurückgekehrt war, und ihre großen Förderer Erich Kleiber und Wilhelm Furtwängler. Am 4. Juni 1975, heute vor 45 Jahren, starb Frieda Leider mit 87 Jahren in Berlin, in der Stadt, die sie immer geliebt hat.
Im Zeitzeichen erinnerte Michael Struck-Schlohn an Frieda Leider, die am 4. Juni 1975 gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info.